Cruise-Trix, der Kreuzfahrt-Podcast.
Mit Jerome Brunel und natürlich wie immer mit Franz Neumeier in München. Frohes neues Jahr, Franz.
Danke für dich auch. Hallo, Jerome.
Dankeschön. Ich hoffe, du bist gut rübergekommen, unverletzt, alles gut. Und wir können in ein neues Jahr Cruise-Trix, der Kreuzfahrt-Podcast, mit der Folge 86 starten. Und wir haben uns auch für dieses Jahr wieder ganz, ganz viel vorgenommen und hoffen natürlich, dass Sie das gutheißen, uns weiter hören und natürlich weiterempfehlen. So, bevor wir auf das eigentliche Thema unserer heutigen Sendung kommen, nämlich auf die Costa Neo Classica, die wurde nämlich umgebaut, möchte ich gerne Ihnen noch einen kleinen Tipp geben. Wenn Sie jemand sind, der gerne und viel Kreuzfahrten unternimmt, und sich darauf natürlich vorbereiten möchte, weil das vielleicht ein bisschen exotischere Länder sind, dann möchte ich Ihnen ganz gerne eine App empfehlen. Die gibt's sowohl für iOS als auch für Android und die heißt Sicher Reisen, stammt vom Auswärtigen Amt und da ist wirklich alles drin, was Sie brauchen, um sich auf die Reise vorzubereiten. Das heißt, da geht's um Reisevorbereitung, da geht's also um Rückholversicherung, brauche ich das, Auslandskrankenversicherung, Merkblätter zu Infektionskrankheiten und Vorsorgeinformationen. Und so weiter. Was ist mit Bankkarten und Kreditkarten? Kann ich die in dem jeweiligen Land nutzen? Dann geht's weiter für jedes Land, für jedes einzelne Land mit Sicherheitshinweisen. Also was ist erlaubt? Wo sollte ich aufpassen? Zum Beispiel habe ich mal, weil ich ja öfter in China bin, mir mal China angeguckt. Da steht dann solche Sachen drin, die vielleicht nicht jeder weiß, was die Sicherheit und was man auch machen darf und was nicht. Darf ich zum Beispiel in China fotografieren oder nicht? Ja, darf ich, aber bestimmte Sachen muss ich beachten. Darf ich zum Beispiel, wenn ich in China bin, nach Tibet reisen? Und wenn ja, wie? All diese Fragen beantwortet eben, wie gesagt, diese wirklich sehr schön aufgebaute App vom Auswärtigen Amt. Nochmal der Name, Sicher Reisen, kostet zumindest bei iOS, das wird aber bei Android, Franz, nicht anders sein, 0,0 Euro.
Ja, ist richtig. Ich finde die App tatsächlich klasse, entspricht auch den Informationen, die man auf der Website des Auswärtigen Amts bekommt und ist sehr detailliert, sehr ausführlich, auch sehr aktuell. Unter Kreuzfahrtaspekten muss man so ein bisschen berücksichtigen, dass gerade wenn es um Sicherheitshinweise für die Länder geht, ich denke vor allem an Karibik zum Beispiel, wo man ja oft sagt, Kreuzfahrten fahren dahin, alles ganz harmlos. Karibikinseln sind teilweise haben teilweise eine sehr hohe Kriminalitätsrate. Das heißt, man sollte sich da durchaus ein bisschen informieren vorher. Und die Hinweise, die das Auswärtige Amt gibt, beziehen sich natürlich vor allem auf Urlaube an Land letztendlich dann. Also auf längere Aufenthalte, nicht nur in der Früh um 10 rein, am Abend um 5 wieder raus und das Ganze nur in der Innenstadt des Touristendorfs und in geschützten Ausflugsbussen. Das heißt, man muss zum einen die Warnungen, die man dort sieht, immer relativ betrachten und sehen, sind dann auch die Ecken betroffen, wo ich als Kreuzfahrttourist tatsächlich hinkomme. Oft ist es nämlich wirklich eben so, dass man sich als Kreuzfahrttourist in Bereichen bewegt, die ungefährlich sind. Auch was Impfungen zum Beispiel. Es gibt durchaus Impfungen, also durchaus Inseln in der Karibik, wo Impfungen empfohlen werden wie Typhus, die man natürlich als Kreuzfahrer dort nicht braucht, einfach weil man überhaupt nicht in Gebiete kommt, wo man sich damit anstecken könnte. Das heißt, man muss so ein bisschen das unter dem Kreuzfahrtsaspekt zusätzlich betrachten, um da wirklich die Relation zu haben und nicht übertrieben zu reagieren auf die Hinweise. Wenn es dann um Inseln geht wie Aruba, Curaçao, Bonaire, San Martin, alles drei gehören im weitesten Sinne zur Niederlande oder zum Königreich Niederlande. Da muss man ein bisschen suchen, bis man die findet. Die sind nämlich tatsächlich beim Auswärtigen Amt nicht unter A wie Aruba, sondern unter N wie Niederlande aufgelistet. Und zum Teil sind die Informationen darüber dann auch so ein bisschen dünn, weil natürlich jetzt der Eintrag zur Niederlande sich im Wesentlichen mit der Niederlande beschäftigt und nicht mit niederländischen Karibikinseln. Trotz allem, tolle App. Macht, glaube ich, sehr viel Sinn, die auf dem Handy zu haben. Ich würde gerade, wer Gesundheits- und Reise- und Sicherheitshinweise haben will und da auf Nummer sicher gehen will, zusätzlich noch die Websites vom US State Department und von der britischen Regierung empfehlen, die zum Teil für solche Bereiche detailliertere Sicherheitshinweise haben und zum Teil sich auch stärker dann auch auf Kreuzfahrttourismus beziehen. Also als zusätzliche Information gar nicht schlecht.
Wobei ich teilweise die Information auch sehr detailliert finde. Ich habe mir mal auch Philippinen rausgesucht, weil es ein Land ist, was mich gerade sehr interessiert. Und da heißt es zum Beispiel, dass man damit rechnen muss, in Manila, also in der Hauptstadt, entführt zu werden. Oder man soll aufpassen, wenn man an Strandpartys geht, was man ja auch vielleicht als Schiffsreisender macht, dass man da eben aufpassen soll, keine K.O.-Tropfen abzubekommen. Also es ist teilweise wirklich sehr detailliert beschrieben, worauf man achten muss und worauf man aufpassen muss. Wie gesagt, also nicht für alle Länder, klar, aber für viele und sehr, sehr übersichtlich aufgebaut, sehr gut strukturiert. Ich kann es wirklich nur empfehlen.
Absolut.
Ich finde es sogar dann interessant, wenn man sich einfach so mal über ein Land informieren möchte, dass man irgendwie in den Nachrichten sieht und man sich da informieren möchte auf die Schnelle. Auch dafür, finde ich, ist es gut geeignet.
Ja, das ist wie immer, Lesen bildet.
So sieht's aus.
Und baut Vorurteile ab. Das muss man vielleicht bei dem Thema auch noch mit anmerken.
Sie hören Krustrix, den Kreuzfahrt-Podcast, Folge 86, die erste Folge im Jahr 2015. Und Franz war mal wieder auf einem Schiff, nämlich auf der Costa Neo Classica. Kein neues Schiff, sondern ein Schiff, das nochmal renoviert worden ist. Und Franz, du hast es dir angeschaut. Ist es denn gelungen, das Ganze zu renovieren?
Also ich finde es persönlich sehr, sehr gelungen. Ich war, also muss ich sagen, ich muss mal wirklich dazu anmerken, ich war ein paar Stunden an Bord. Also ich war nicht mal über Nacht, ich war wirklich für eine Schiffsbesichtigung in Savona an Bord, bevor das Schiff Richtung Indischer Ozean für seine Wintersaison gefahren ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht alles im Detail beurteilen, aber ich kann das sehen, was ich optisch gesehen habe, was die Umbauten angeht. Ich habe die Costa Classica, wie sie davor ja hieß, vor einem guten Jahr schon mal in Dubrovnik auch an einem Nachmittag ein paar Stunden lang angeschaut und habe also dadurch so ein bisschen diesen schönen Vergleich vorher nachher. Und die Costa Classica ist ja in die Neo Collection von Costa aufgenommen worden, also dieses neue Slow Cruising Konzept, wo wir auch schon mal über die Costa Neo Riviera eine längere Folge gemacht haben. Also im selben Konzept wird die Costa Neo Classica jetzt betrieben, zumindest im Winter. Was im Sommer passiert, kommen wir vielleicht nachher noch kurz drauf. Und in der Hinsicht hat Costa sich da Partner übrigens aus Deutschland geholt, nämlich Partnership Design, die ja recht bekannt sind für, wie ich finde, sehr, sehr gelungene, sehr, sehr schöne Schiffdesigns, Schiffarchitekturen und haben sich also die Hamburger geholt, um das Schiff ja auf diese neue Slow-Cruising-Neo-Konzept anzupassen und haben da aus meiner Sicht eine wirklich tolle Arbeit geleistet. Man muss sagen, die Costa Classica, bevor sie Neo Classica hieß. Costa Classica war ja ein ganz ungewöhnliches Schiff. Also das Pooldeck, ganz viele Bereiche auf dem Schiff sind anders, als man das sonst von Kreuzfahrtschiffen gewohnt, einfach vom Design her anders aufgebaut. Das Pooldeck, ja, es ist, soll ich meine das gar nicht despektierlich, klingt so ein bisschen, sah so ein bisschen aus wie ein großer Marktplatz, Prunkplatz in Italien der 60er Jahre aus der sozialistischen Zeit, was ich persönlich sehr schön finde. Sehr viel Marmor, sehr, sehr geradlinig, keine Schnörkel. Und oder die Grand Bar, sehr, sehr schöne Bar, eine sehr, sehr große Bar. Und da konnte man vorher durchaus ein bisschen die Befürchtung haben, wenn das Schiff jetzt umgebaut, renoviert wird, gerade wenn man so ein bisschen an das bunte Design bei Costa sonst denkt, da besteht wirklich die Gefahr, dass das Schiff seinen Charakter, diese schönen Eigenarten verliert. Und genau das ist eben nicht passiert. Und das hat mich sehr gefreut zu sehen, dass Costa da und eben auch Partnership Design sehr vorsichtig, sehr sanft mit dem umgegangen sind, was auf dem Schiff vorhanden ist und tatsächlich den Kerncharakter, den Flair des Schiffs nicht kaputt gemacht hat, sondern einfach durch ja sanfte Veränderungen, sanfte Anpassungen modernisiert hat und, wie soll ich sagen, den Charakter, das Flair wirklich beibehalten hat und trotzdem einen frischen, modernen Aspekt reingebracht hat. Insofern hat mir das sehr gut gefallen im Wesentlichen.
Vielleicht erzählen wir erstmal, was für ein Schiff das überhaupt ist. Das hat relativ wenig, also vergleichsweise wenig Passagiere, nämlich 1680. Ist also ungefähr von den Passagierzahlen so bei der AIDA auch, auf der ich gearbeitet habe. Da waren es, glaube ich, 1400. 1680 Passagiere ist ja relativ wenig heutzutage, oder?
Ja, das ist ja auch die Idee von Slow Cruising der Neo Collection bei Costa, zu sagen, wir wollen etwas kleinere Schiffe. Jetzt kann man wirklich sagen, 1700 Passagiere ist kein wirklich kleines Schiff mehr, aber gemessen an großen Schiffen, die dann 6000 Passagiere und mehr haben, ist es natürlich inzwischen tatsächlich eher ein kleines Schiff. Damit habe ich die Möglichkeit, in ja etwas kleinere Häfen, nicht in die ganz kleinen, aber in etwas kleinere Häfen reinzukommen, in die ganz großen Schiffe nicht mehr hinfahren. Und die Idee ist dann eben auch, ja, das heißt Slow Cruising, heißt es nicht unbedingt, ich fahre langsamer, aber ich bleibe zumindest länger in den Häfen. Ich bleibe mal irgendwo über Nacht in den Häfen, solche Dinge. Und das eignet sich jetzt für eine eher kleinere Zielgruppe, die eben genau wissen, was sie wollen, eine sehr spezielle Zielgruppe, die für die das Seefahren, bei denen die Destinationen im Vordergrund stehen und nicht so die Annehmlichkeiten des Schiffs selbst. Und dafür ist die Schiffsgröße relativ ideal, finde ich. Ist ja ähnlich, die Costa Neo Riviera, auch die Costa Neo Romantica, die beide ja auch in dem Neo Collection Konzept fahren, sind beide in etwa der ähnlichen Größe. Also da hat Costa zwar drei sehr unterschiedliche Schiffe von der Herkunft, aber von der Größe und von der Art letztendlich dann doch ziemlich ähnlich.
Du hast vorhin erzählt, wie jetzt zum Beispiel das Pooldeck vor dem Umbau aussah. Hat sich dann auf dem Pooldeck was verändert jetzt durch den Umbau?
Ja, ich glaube, das Pooldeck ist ein gutes Beispiel zu zeigen, mit wie wenig Veränderungen man eigentlich sehr viel frischen, neuen, modernen Eindruck reinbringen kann. Also zum Beispiel hat das Pooldeck, also der Pool selbst rundherum eine Umrandung aus Marmor. Das ist im Wesentlichen geblieben, nur hat Costa einfach obendrauf nochmal eine Holzauflage gemacht, sodass man jetzt, wenn man sich dort hinsetzen will, nicht mehr auf dem Marmor sitzt, sondern auf Holz. Es sind die Liegestühle ausgetauscht worden, die waren vorher so beigebraun, sind jetzt in diesem leuchtenden Costa-Gelb, was optisch einen Riesenunterschied macht, obwohl ich einfach nur die Farbe der Liegestühle verändert habe. Die größte Veränderung ist vielleicht, es gibt auf dem Pooldeck von der Costa Neo Classica gibt es eine Art, wie soll man das sagen, eine Art Laufsteg, also ein Sonnendeck, das so 3 Meter breit ungefähr ist, das so in das Pooldeck reinragt. Also es sieht wirklich so ein bisschen wie ein Laufsteg aus auf eine Etage höher. Und da haben sie seitlich so Holzpergolen noch angebracht. Das heißt, ich habe dort einen zusätzlichen Bereich mit Schatten. Da sind so Launchmöbel drunter gestellt. Also ein sehr moderner Launchbereich eigentlich dadurch geschaffen. Nur, dass da zwei Holzpergolen hinzugefügt worden sind, ohne dass das jetzt die Gesamtoptik das Pooldeck dramatisch verändert hätte. Und was man vielleicht unbedingt anmerken muss, weil das ist heutzutage auf Schiffen nur noch so selten zu finden und was ich einfach immer richtig klasse finde, das ganze Pooldeck ist mit Teakholz ausgelegt, so mit echtem Holz. Nicht mit Holzimitat, sondern mit echtem Holz. Und das hat Costa auch beibehalten. Das rechne ich Ihnen sehr hoch an, dass Sie solche Dinge auf Schiffen erhalten, wo ja doch häufig dann auch aus diversen Gründen, auch brandschutztechnischen Gründen zum Teil und weil die Vorschriften so sind, Holz gegen Holzimitat ausgetauscht wird. Also das, denke ich, ist schon ein wesentlicher Aspekt hier auch zu sagen, echtes Holz, klasse.
Erinnert mich so ein bisschen an die Artania.
Auf gewisse Weise sind die beiden Schiffe gar nicht so wahnsinnig weit auseinander, ja, das stimmt schon. Also meine, klar, das eine ist ein italienisches Schiff, das andere ist ein rein deutsches Schiff, insofern sicher von der Mentalität was ganz anderes. Aber ja, so eine gewisse Ähnlichkeit ist da schon vorhanden.
Hast du dir denn auch die Kabinen anschauen können? Wurde da was verändert?
In den Kabinen, also ich konnte eine Innen-, eine Außenkabine und eine Suite angucken, ist jetzt nicht die komplette Revolution ausgebrochen. Dort sind natürlich Teppiche neu gemacht worden, Schäden an Wänden oder sowas ausgebessert worden. Also dort, wo was nötig war zu renovieren, ist es gemacht worden, aber die Kabinen sind jetzt nicht komplett neu gemacht worden. Das Farbdesign hat sich ein bisschen geändert. Es sind hellere, ein bisschen kräftigere Farben, gelb, rot, orange, mittelbraunes Holz, das war vorher da auch schon. Also auch die Kabinen wirken frischer, sind aber jetzt nicht komplett völlig neu gemacht worden. Also das, wie gesagt, 22 Millionen, das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, 22,5 Millionen hat Costa in die Renovierung gesteckt. Da kann man jetzt nicht das Schiff komplett neu machen damit, aber es ist schon relativ viel gemacht worden. In den Kabinen jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber das war jetzt auch nicht zwingend nötig.
Wie lange war das Schiff denn in der Werft, um das alles umzubauen?
Das Schiff war vom 8. November, ich muss nachschauen, vom 8. November bis zum 17. Dezember. Also 5 Wochen, ist doch eine relativ lange Zeit für einen Werftaufenthalt, wovon sie 17 Tage in Genua im Trockendock lag und 22 Tage dann nochmal an der Pier, eben für Ausrüstung, 2 Tage Testfahrten. Also das ist schon ein sehr aufwendiges, sehr, sehr großes Projekt, was man nicht alle 2 Jahre macht, sage ich mal.
Macht man Testfahrten nicht vor allem dann, wenn irgendwas an der Maschine gemacht worden ist?
Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen an den Maschinen. Das ist, bei den Maschinen ist wohl mehr Automation hinzugekommen. Es ist an den Propellern was gemacht worden. Also das sind natürlich ganz viele Kleinigkeiten, die man bei solchen Werftaufenthalten dann auch tut, auch um ja die Treibstoffeffizienz so weit zu erhöhen, wie das bei einem alten Schiff noch möglich ist. Also da wurde natürlich ganz viel gemacht. Der Rumpf wurde komplett neu gestrichen. Dafür muss ich jetzt keine Testfahrten machen. Aber es sind sehr viele technische Dinge natürlich auch gemacht worden, die normale Wartung. Und da brauche ich hinterher logischerweise dann auch Testfahrten, gar keine Frage.
Auf dem Schiff gibt es das Alfresco-Café. Erstmal, was ist das für ein Café? Und zweitens, was hat man da gemacht?
Also das Alfresco ist im Prinzip der Außenbereich des Buffet-Restaurants gewesen oder ist es immer noch. Hat mir in der Version Costa Classica, also vor dem Umbau, auch deswegen sehr, sehr gut gefallen, weil es ein sehr großes, offenes, freies Außendeck nach hinten zum Heck hin ist, nur mit einem großen Zelt, Segel, Zelt.
Dach.
Eine Segelplane als Dach oben drüber. Also für mich eine der schönsten Stellen eigentlich auf Kreuzfahrtschiffen überhaupt ist immer, wenn man oben hinten zum Heck raus ein offenes Deck hat, wo man zum Frühstücken in der Sonne, in der Morgensonne schon sitzen kann, unter freiem Himmel Mittagessen. Das finde ich auf Kreuzfahrtschiffen immer richtig toll. Und das war wirklich auf der Costa Classica mit dem teilweise dem Bereich überdeckenden Segeldach sehr, sehr schön. Da hat Costa jetzt ein bisschen umgebaut und hat tatsächlich das auch so ein bisschen launchartig gestaltet, hat vor allem aber das Segeldach weggemacht und stattdessen in dem Teilbereich eine große Konstruktion aus Stahl und Glas gemacht. Also im Prinzip einen Innenraum gebaut, der allerdings hinten komplett offen ist. Also ich habe schon noch die frische Luft, aber ich habe oben drüber ein Dach und ich habe auch seitlich Glasscheiben, die sie zum Teil wegschieben lassen. Das, was dabei verloren gegangen ist, ist diese Großzügigkeit dieses Außendecks da hinten. Also es wirkt alles ein bisschen enger und bedrängter und kleiner. Der große Vorteil ist auf der anderen Seite natürlich, ich kann auch bei Regen, bei schlechtem Wetter dort sitzen und vor allem kann ich es auch am Abend in der Nacht besser nutzen, als dieses doch sehr offene Deck vorher war. Insofern ja, also mir persönlich hat es vorher besser gefallen, wenn ich ehrlich bin, aber die neue Konstruktion mit dem festen Stahldach und Glasseiten hat schon auch ihre großen Vorteile und es ist weiter nutzbar als Außenbereich vom Restaurant. Aber eben auch als Bar abends, als Restaurant, als Café, als Bar, als Café. Ja, ich bin da zwiespältig. Also das Alte hat mir besser gefallen, aber das Neue hat auch seine Vorzüge.
Ich schaue mir gerade die beiden Fotos an. Einmal vorher, einmal nachher von diesem Alfresco-Café. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also von den Tischen gefällt mir und den Stühlen gefällt mir das Neue besser. Aber das Dach, das Alte, fand ich schöner.
Ja, aber da geht's mir genauso. Aber das ist wirklich, glaube ich, sehr viel persönliche Geschmackssache. Und ich tue mich vor allem wirklich schwer, es zu beurteilen. Ich bin weder vorher noch nachher mit dem Schiff gefahren, sondern ich habe es jeweils nur besichtigt. Und das muss man auch wirklich im Fahrbetrieb erleben. Vielleicht war vorher der hintere Bereich recht zugig, wenn der Wind da durchgepfiffen hat und man konnte es nur selten benutzen. Ist denkbar, das ist jetzt nur spekuliert. Also es kann schon sein, dass wirklich im echten Fahrbetrieb auf einer richtigen Kreuzfahrt die neue Konstruktion ihre großen Vorteile hat. Und sicher hat sich Costa auch was gedacht, dass sie das so gemacht haben jetzt.
Ja. Gut, schauen wir uns mal die Restaurants an. Es gibt das Hauptrestaurant Tivoli und es gibt das Buffet-Restaurant La Trattoria. Was hat man denn beim Buffet-Restaurant La Trattoria neu gemacht? Auf den Fotos wirkt es heller.
Ja, also das Buffet-Restaurant, das hat wirklich eine faszinierende Wandlung vollzogen. Das war doch vorher sehr altmodisch, ein bisschen hausbacken, da so ein bisschen speisesaalartig gewirkt. Und jetzt hat Costa zum einen in dem Bereich, wo die Tische stehen, tatsächlich Teppiche auf den Boden gelegt. Also ich habe jetzt nur noch, vorher war der gesamte Boden Holz, jetzt ist nur noch die Laufwege, also die Mittelgänge aus Holz und seitlich, wo die Tische stehen, ist Teppich drin und dann ist sehr viel mit Farbe gemacht worden. Also es erinnert fast so ein bisschen an AIDA-Schiffe eigentlich, die Farbgebung. Unterstützt wird es natürlich auch durch die Besteckständer, die auf dem Tisch sind. Das ist ja bei Costa immer so, also ähnlich wie bei AIDA. Und insofern erinnert es so ein kleines bisschen von der Farbgestaltung her schon an AIDA. Es ist einfach moderner, es ist frischer, wirkt tatsächlich auch ein bisschen heller, weil die Beleuchtung leicht verändert worden ist. Und es ist in dem mittleren Bereich, der vorher wirklich so speisesaalartig war, wirklich Tisch neben Tisch neben Tisch stand, sind Holzpergolen eingezogen worden, auch ein bisschen Teppich verlegt, so ein bisschen künstliches Grünzeug als Abtrenner dazwischen gebaut. Also es wirkt alles viel heimeliger, familiärer, vertrauter und ist nicht mehr so dieses große Buffet-Restaurant, wo man immer diese langen Tischreihen hat. Insofern, ja, eigentlich sehr hübsch geworden. Gefällt mir persönlich sehr gut, was sie da gemacht haben.
Manche möchten nicht ins Buffet-Restaurant, manche möchten sich lieber bedienen lassen. Auch das kann man natürlich auf dem Schiff, im Hauptrestaurant Tivoli. Und da sind die Veränderungen, wenn ich so auf den ersten Blick hinschaue, nicht so groß.
Die sind nicht so groß, aber sie wirken sich sehr stark aus. Also Costa hat einfach zusätzliche Leuchten an die Decke gehängt. Vorher war die Beleuchtung indirekt. Jetzt hängen da zusätzlich recht filigrane, sehr helle Leuchtkugeln, sage ich mal, von der Decke, was einfach einen anderen optischen Eindruck macht. Das Zweite, was natürlich wirklich sehr viel anders aussieht, vorher waren sehr viele große Achtertische, Sechsertische, jetzt überwiegen eigentlich die Zweier- und Vierertische, was natürlich zu dem Neo-Collection-Konzept gehört, weil man sagt, dort möchte man eigentlich mehr so für sich sein, Candlelight-Dinner, Dinner für zwei oder in der Familie zu viert. Insofern kleinere Tische. Und gut, es ist Teppich-Polsterbezüge sind ausgetauscht worden. Das hier wirkt alles ein bisschen anders. Aber auch das Restaurant ist tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, wie man mit eigentlich ein paar ganz wenigen Veränderungen optisch von der Wirkung her sehr, sehr viel bewirken kann und auch sehr viel moderner wirken kann, ohne wirklich dem Restaurant eigentlich den Charakter irgendwie stark zu verändern.
Es gibt ja auch verschiedene Bars an Bord. Zum Beispiel die Piazza Navona Grand Bar, die Foyer Bar, die Dolce Amore Bar. Das gefällt mir gut. Dolce Amore Bar. Hast du Zeit gehabt, da die Dolce Amore Bar auszuprobieren?
Nee, ausprobieren ging gar nicht, weil ich war ja an Bord an dem Tag, bevor die erste Kreuzfahrt nach dem Werftaufenthalt wieder anfing. Das heißt, ich musste mich auch fürs Mittagessen wirklich exakt an die vorgegebene Zeit halten, weil sie wirklich nur für Reisebüros und Journalisten, die an Bord waren, das waren nicht allzu viele Leute eigentlich, vor allem Italiener, tatsächlich nur für die gekocht haben an dem Tag im Hauptrestaurant. Das heißt, ansonsten war das Schiff ja nicht im normalen, regulären Betrieb. Insofern habe ich die Dolce Amore Bar dann auch nur in quasi totem Zustand gesehen. Da hat sich auch nicht so wahnsinnig viel verändert. Also da hat Costa einen neuen Kooperationspartner, Illy Café, mit an Bord genommen, die eben jetzt die Café-Bar betreiben. Auch die gegenüberliegende Pizzeria La Tavernetta ist jetzt optisch nicht verändert worden, hat es auch nicht nötig, weil die wirklich hübsch ist. Da ist nicht so groß was verändert worden. Wo tatsächlich Veränderungen sind, ist die Grand Bar. Ich finde einer der faszinierendsten, schönsten Bars auf Kreuzfahrtschiffen, weil sie unglaublich groß ist, sehr, sehr großzügig, sehr mondän wirkt und durch die Renovierung auch hier wieder eigentlich nur Kleinigkeiten gemacht wurden. Vor allem dunkle Polstermöbel gegen ganz helle Polstermöbel ausgetauscht, was wirklich einen riesengroßen Unterschied macht, ohne den Gesamtcharakter groß zu verändern. Also eine sehr, sehr große, sehr großzügige Bar, die durch ein bisschen hellere Farben, einen neuen Teppich, wirklich nochmal ein gutes Stück moderner geworden sind. Also eigentlich ganz ähnlich wie in den anderen Bereichen, die ich schon beschrieben habe, mit wenigen Kleinigkeiten, mit ein paar Veränderungen den Charakter beibehalten, aber gleichzeitig sehr viel frischer und moderner gemacht.
Du hast es schon am Anfang dieser Folge gesagt, das Schiff ist dann nach deinem Besuch in den Indischen Ozean aufgebrochen. Wo soll das Schiff denn übers Jahr verteilt fahren?
Ja, vorerst mal steht nur die Wintersaison für 2014-15. Das Schiff ist dann in Port Louis auf Mauritius stationiert, was ja schon für sich genommen toll ist, und fährt dann eben nach Madagaskar, zu den Seychellen, nach Réunion. Also eine sehr, sehr schöne, sehr exotische Route im Indischen Ozean. Das im Winter. Fürs Frühjahr war die Costa Neo Classica eigentlich geplant, dass sie ins östliche Mittelmeer fährt und dort verschiedene Routen fährt. Im Moment sieht es aber so aus, als würde sie im Sommer aus dem Neo-Konzept so ein bisschen rausgenommen werden, weil Costa hat ja die Costa Celebration relativ kurzfristig verkauft, auf der schon viele Passagiere gebucht waren, die sich auf ihre Reise gefreut hatten und die jetzt erstmal ohne Schiff dastehen. Das heißt, die Costa Neo Classica wird nach aktuellem Planungsstand wohl als Ersatz für die Costa Celebration eingesetzt, die wiederum hauptsächlich eigentlich auf dem spanischen Markt vermarktet wurde. Costa hat ja den, Carnival genau genommen, also der Mutterkonzern Carnival hat ja die spanische Tochter Ibero Cruceros zu Jahresende 2014 zugemacht. Und das Geschäft des Konzerns in Spanien hat Costa übernommen. Ibero Cruceros war dort so eine Billigmarke und davon wollte Carnival weg. Und Costa hat einen sehr, sehr guten, hochwertigen Ruf in Spanien, sodass man also sagt, man macht jetzt nur noch eine Marke eben mit Costa. Und das Schiff war die Costa Celebration, die ist jetzt verkauft worden. Also brauchen sie da Ersatz. Also soll die Costa Neo Classica offenbar im Sommer die Routen für die Costa Celebration übernehmen. Und ins Neo-Konzept wird das Schiff dann wohl erst wieder in der Wintersaison 2015-16 zurückkehren, wenn nicht zwischenzeitlich sich nochmal was ändert. Und dort dann auch wieder in den Indischen Ozean fahren. Also so schnell werden wir die Costa Classica zumindest im Neo-Collection-Konzept wahrscheinlich nicht in Europa sehen.
Schade eigentlich.
Ja, finde ich auch. Also ich finde das Schiff sehr, sehr schön. Ich finde das sehr reizvoll, weil es vom Design, von der Optik, da kann man wirklich jedem nur sagen, einfach mal die Bildergalerien bei Großtricks.de angucken, das kann man schwer beschreiben, sich in der Optik sehr stark von anderen Kreuzfahrtschiffen unterscheidet und von daher einfach was Besonderes ist. Insofern, ich würde gerne mal auf dem Schiff ein bisschen länger auch fahren.
Gut, das war sie, die 86. Folge von Cruise-Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das gerne tun. Entweder durch Geld spenden, wie Sie das machen können, erfahren Sie auf unserer Webseite. Wir freuen uns wirklich über jeden Cent, den wir da bekommen, um eben die Kosten dieses Podcasts zu decken. Aber wie gesagt, das ist ganz freiwillig. Wenn Sie uns unterstützen wollen, freuen wir uns, wie gesagt. Oder Sie empfehlen uns weiter. Und vor allen Dingen bleiben Sie uns bitte, bitte treu. Ihnen nochmal ein frohes neues Jahr 2015. Und ja, wir hören uns, wenn Sie möchten, Franz, nächsten Mittwoch wieder, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Bis dann, tschüss.
Servus.